Irma hat es uns wunderbar illustriert. Wenn man die Kette von den Kausalzusammenhängen bis zum Schluss zurückverfolgt, dann landet man am Schluss immer bei Gott. Du bist unglaublich reich von Gott beschenkt. Ich habe hier zwei Flipcharts vor mir und für die, die jetzt die Predigt irgendwann dann nur hören und nicht sehen, was ich male, versuche ich da noch etwas zu erzählen, was ich male, damit sie sich das vorstellen können. Also oben rechts mache ich da mal ein Dreieck für Gott, weil ich ja ein dreieiniger Gott, das mache ich amigs so. Und unten dran haben wir hier einen Mensch, der ein grosses Päckchen in der Hand hat. Und sich fest freut. Und einen dicken Pfeil von Gott zum Mensch. So. Wir alle sind reich von Gott beschenkt. Und wir Schweizer sind besonders reich von Gott beschenkt. Wir haben ein Vorrecht, in einem unglaublich reichen und in einem unglaublich fruchtbaren Land dürfen zu leben. Und natürlich sagst du jetzt, ja, aber ich habe im Fall nicht so viel wie mein Nachbar oder wie mein Brütsch oder wie XY, der hier am schönen Thunerseeufer wohnt. Und das stimmt schon, wir haben nicht alle gleich viel. Aber Hand aufs Herz, wann bist du das letzte Mal ins Bett gegangen und hast einen hungrigen Bauch gehabt? Und ich meine jetzt nicht, weil du eine Diät gemacht hast, sondern weil du effektiv nichts zu essen gehabt hast. Oder bist du mal in der Nacht aufgewacht, weil du kalt gehabt hast, weil du kein Geld gehabt hast zum Heizen? Oder bist du mal in der Nacht aufgewacht, weil es dir auf die Nase getropft hat, nicht weil du am Bivakieren warst, sondern weil du effektiv kein Dach über dem Kopf gehabt hast? Wir wohnen in einem unglaublich reichen Land und wir alle sind unglaublich stark von Gott beschenkt. Und darum feiern wir einmal im Jahr Erntedankgottesdienst, damit wir uns mindestens einmal im Jahr wirklich bewusst werden, wie beschenkt wir sind. Und mir hat es natürlich Wunder genommen, ja, was sagt denn die Bibel zum Erntedankgottesdienst? Und vielleicht wissen es die einen oder anderen, das Erntedankfest gibt es so in der Bibel gar nicht, wie wir das feiern. Die Juden die haben nämlich nicht nur ein Fest, sondern die haben gerade drei Feste, die mit der Ernte einen Zusammenhang haben. Das ist einerseits das Passa, das Fest der ungesäuerten Brot. Dort wird unter anderem für die Gerstenernte gedankt. Dann haben sie das Shavuot, das ist das Wochenfest. Das feiern sie nachdem, dass die Ernte gestartet hat. Dort danken sie für den Weizen. Und dann haben sie noch das Sukkot, das ist das Laubhüttenfest. Da danken sie unter anderem dafür für den Wein und für das Obst, das in diesem Jahr gewachsen ist. Und ich bin diesen drei Festen jetzt in Vorbereitung auf die Predigt ein bisschen nachgegangen. Und es ist unglaublich spannend und faszinierend, was sich Gott überlegt hat, wie das die Juden die Feste sollen feiern sollen. Jetzt speziell in Bezug auf die Ernte natürlich. Und ich möchte mit euch ein paar von diesen Bibelstellen anschauen. Und wer eine Bibel da hat, darf die gerne auch aufschlagen. Die erste ist 5. Mose 16, Vers 16. Da steht: Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels am Heiligtum des Herrn zusammenkommen. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Das sind also unsere drei Feste, die wir vorher gehört haben. Das sind die drei sogenannten Hochfeste. Hochfeste, weil es ganz besonders heilige Feiertage sind bei den Juden, weil eben Gott angeordnet hat, dass für diese drei Feste alle Leute sollen zusammenkommen nach Jerusalem, für das dort zu feiern. Jetzt ist es ein bisschen verrückt, wenn man sich das mal vorstellt, weil Gott hat das angeordnet zu einem Zeitpunkt, da hat es keine Flugis gegeben, keine Eisenbahnen, keine Autos. Und trotzdem hat alles, was männlich war und über 20 müssen, dreimal im Jahr auf Jerusalem pilgern. mit dem Esel oder mit dem Ross oder halt zu Fuß, je nachdem, wo die gewohnt haben, sind die Stunden oder tagelang unterwegs gewesen, für das Fest zu feiern. Und ich finde irgendwie, hey Gott, ich meine, es ist ja gut und recht, dass dir das wichtig ist, aber wieso machst du das so unglaublich aufwendig? Es ist ein riesen Aufwand für die Leute, bis sie überhaupt mal erst die Feste feiern können. Und man kann nur ein bisschen munkeln, irgendwie, warum das Gott so wichtig ist. Vielleicht, weil er gedacht hat, zusammen feiern macht mehr Spass als alleine. Oder vielleicht auch, weil es dann ein bisschen weniger neben in der Vergangenheit, also neben runterrutscht, oder? Dass man es wie vergisst, wenn es wie alle zusammen machen, dann ist man vielleicht motivierter. Oder was ganz sicher ein Grund ist, da findet man in der Bibel immer wieder, wenn Gott etwas extrem wichtig war, dann hat er einfach gesagt, so, jetzt machen wir einen gesetzlichen Feiertag aus dem, jetzt wird das einmal im Jahr gefeiert, dann vergessen sie es nicht mehr. Also so ein bisschen ein Schutz vor Vergesslichkeit, ein bisschen mehr feiern, das ist so eine Strategie von Gott. Das wäre also ein Punkt, wo man sagen kann, wie Gott will, dass die Leute feiern sollen, sie sollen zusammen feiern. Jetzt mal auf der linken Seite von meinem rechten Flipchart. Ein Viereck machen und da drin ein paar Leute, weil die sollen zusammen feiern. Wenn man weiterliest, dann findet man noch einen anderen Punkt, wie Gott wollen hat, dass die Juden feiern. Keiner von euch darf mit leeren Händen kommen. Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie der Herr ihn beschenkt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das ein bisschen stutzig. Also wie jetzt? Jetzt schenkt mir Gott etwas, aber dann sagt er schon, einen Teil von dem schenkst du mir dann im Fall wieder zurück. Also hat er mir es jetzt geschenkt oder hat er mir es nicht geschenkt? Für mein kulturelles Verständnis als Schweizer beißt sich das irgendwie. Und das hat wirklich ganz viel mit meiner Kultur zu tun, weil wir als Europäer und auch als Schweizer in einer unglaublich egozentrischen Kultur leben. Wir sind ganz stark immer wieder auf uns selber fokussiert. Vielleicht kennt ihr so den Spruch, ich meiner meine mir, Herr segne diese vier. Das ist so völlig typisch für unser Denken, für unsere Gesellschaft. Wohingegen andere Kulturen viel mehr die Gemeinschaft im Blick hat und die ganze Sippe oder das ganze Land im Blick hat, da haben wir ein bisschen eine Schieflage. Und darum tut es uns, glaube ich, ganz besonders gut, dass wir uns immer wieder vor Augen haben, dass die Bibel das ein bisschen anders sieht. Die Bibel sieht uns nicht in erster Linie als Besitzer und Eigentümer von dem, was wir haben, sondern die Bibel redet immer wieder davon, dass wir viel mehr eine Art Verwalter sind. Dir ist etwas gegeben, dir ist etwas anvertraut, aber nicht, dass es einfach deins wäre, sondern dass du das verwaltest und einsetzt. Und darum hat die Bibel auch überhaupt kein Problem damit, wenn sie sagt, du bist von Gott beschenkt, also schenk doch bitte schön auch wieder Gott etwas zurück. Mache da viel wieder zurück zu Gott. Und die Bibel ist auch ziemlich klar in ihrer Vorstellung, was man Gott zurückschenken soll. Sie sagt nämlich, du sollst Gott nicht einfach dein übrig gebliebene Kleingeld schenken, das dich sowieso hier im Portemonnaie drückt, wenn du abhockst und so ein bisschen unbequem ist. Wenn wir hier Parallelstellen lesen aus dem 3. Mose 23, darfst du das gerne wieder aufschlagen. Da sagt Gott, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt. Aber unter anderem die drei, die wir jetzt heute davon haben. um dem Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen. Jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Zusätzlich zu den Sabbaten des Herrn und zu euren Gaben und zusätzlich zu allen euren Gelübden und allen euren freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Zusätzlich zu dem Zehnten, wo du Gott gibst. Zusätzlich zu all dem, wo du Gott sowieso schon versprochen hast, dass es du ihm für ihn einsetzt. Zusätzlich zu dem sollen die Juden freiwillig dreimal im Jahr an diesen Fest Gott etwas abdrücken. Und zwar je nachdem, wie viel das sie bekommen haben. Und es hat mich mega fasziniert, als ich die Predigt vorbereitet habe, war ich bei meiner Schwägerin und hatte jetzt so meine Zettel auf dem Tisch gehabt und die Kinder haben um uns herum gespielt. Und plötzlich steht meine 6-jährige Nichte nebendran. Und dann schaut sie da so meine Zeichnungen an und fragt, oh, was tust du da für eine Geschichte zeichnen? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist keine Geschichte, das brauche ich da für eine Predigt. Da geht es eben darum, dass Gott uns ganzen Haufen geschenkt hat, viel mehr, als wir eigentlich für uns alleine brauchen. Und dann überlegt sie so ein bisschen und sagt, ja, du meinst, wie wenn die Mami sagt, du hast viel zu viel Spielzeug? Und dann habe ich gesagt, ja, so ähnlich könnte man es vielleicht sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, und Gott will eben, dass wir etwas von dem auch wieder weitergeben, dass wir das nicht nur für uns alleine brauchen. Und dann überlegt sie so ein bisschen und sagt, ja, irgendetwas. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, schon nicht irgendetwas. Nicht einfach etwas, was schon kaputt ist oder was dir jetzt auch gar nichts bedeutet, sondern etwas, was du auch Freude hättest, wenn du es bekommen würdest. Dann ist sie da verstorben. Und ein bisschen später kommt sie wieder mit einem von ihren Lieblingsplüschtierchen, mit so einem rosaroten Delfin, und sagt, ja, sie hat sich überlegt, sie würde den gerne den Soemi schenken, meiner Tochter. Die ist ja noch klein, die hat noch nicht so viel Spielzeug. Und es hat mich mega berührt und fasziniert, weil ich, wie finde ich es jetzt, völlig auf den Punkt gebracht. Es geht Gott nicht darum, um die Menge, die du gibst. Du kannst extrem viel weitergeben, die dir vielleicht gar nicht so gross kratzt. Vielleicht bist du noch froh, bist das Zeug mal los, weil du hättest es ja sowieso nicht gebraucht. Aber Gott geht es nicht darum, wie viel du gibst. Gott geht es darum, dass du etwas gibst, was dir kostbar ist. Was dir wertvoll ist. Was dir vielleicht auch ein bisschen Überwindung braucht, für ihm das weiterzugeben. Tu das mal da vorne am Boden. Ich möchte das ein bisschen illustrieren, indem ich diesen Leuten hier so herzliche Augen mache, die hier zusammen feiern. Die sollen etwas weitergeben, was sie gerne haben. Das ist ein kleines krummes Herzchen. Das ist so ein Punkt, wo die Bibel sagt oder betont, wenn es um das Thema Ernte geht. Du bist reich beschenkt von Gott und darum schenk auch wieder Gott zurück. Und ein anderer grosser Punkt, und den habe ich jetzt mit der Geschichte von meiner Nichte schon ein bisschen vorweggenommen, ist, dass die Bibel sagt, du bist fest von Gott beschenkt und darum schenk auch anderen Menschen weiter. Ich lese euch auch aus 3. Mose 23, das mal Vers 22. Da geht es um das Wochenfest, das sie eben gefeiert haben, nachdem das die Ernte gestartet hat. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten. Und du sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, aber für mich ist es irgendwie wieder das Gleiche wie vorher. Also als Schweizer gehen doch da alle Alarmglocken los und denkst irgendwie, hallo? Also natürlich werde ich versuchen, den maximalen Profit rauszuholen mit dem, was mir gegeben hat. Natürlich versuche ich, die höchste Rendite zu erwirtschaften. Ich lasse doch nicht einen Teil einfach stehen und verschenke es. Und denkst irgendwie so, ja Gott, du musst im Himmel vielleicht keine Buchführung machen, aber Ich muss Ende Monat meine Rechnungen zahlen, ich muss Ende Monat meine Arbeiter entlöhnen. Und außerdem habe ich so viel investiert und so viel verzichtet, dass meine Firma jetzt an dem Punkt ist, wo sie jetzt heute ist, und dass sie so viel Ertrag abbringt. Natürlich gehört das jetzt mir. Natürlich, ja, brauche ich das jetzt auch für das, was für mich gut ist. Das wäre irgendwie so mein natürliches Empfinden als Schweizer. Und Gott sagt in der Bibel, du darfst den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und du sollst keine Nachlese halten. Und ich denke, spätestens jetzt denkt wahrscheinlich jeder da innen, zum Glück bin ich kein Bauer und habe gar kein Feld. Und zum Glück bin ich kein Jude, dann gehen mir ja die jüdischen Brüche auch nicht so viel an. Und wenn man so argumentiert, hat man sogar halb recht. Weil es ist wahr, wir sind keine Juden. Und auch wenn wir Christen sind, sollen wir nicht einfach die jüdischen Brüche einhalten. Weil selbst wenn du jetzt ein Bauer wärst und irgendwie einfach einen Teil von deinem Feld würdest lassen, hat sich ja niemand dafür, in dein Feld Gottes Zeug abzulesen. Weil wir sind eben keine Juden, den Brauch gibt es bei uns gar nicht. Und trotzdem muss man natürlich sagen, wenn du ein Mensch bist, der so möchte leben, wie es Gott gefällt, dann bist ja du auch immer daran interessiert, herauszufinden, ja, was gefällt denn Gott. Und das finde ich ein ganz wichtiger Schlüssel, auch generell, wenn man die Bibel liest. Gott ist nicht einfach nur darum gegangen, den Juden eine Ladung Gesetze herzubrechen, die sie erfüllen müssen, sondern mit diesen Gesetzen hat Gott ein Stückchen von seinem Herz teilen. Er hat den Juden etwas klar machen, er hat ihnen ein Prinzip lehren, ihnen etwas weitergeben. Und das Herzensanliegen von Gott, das geht uns als Christen natürlich extrem viel an. Das ist für uns sehr relevant. Und ganz unabhängig davon, ob wir eben Bauer sind oder sonst etwas sind, ist es Gott extrem wichtig, dass er uns beschenkt hat. Alles, was wir haben, haben wir letztendlich dank Gott. Und er möchte, dass wir das nicht nur für uns brauchen, sondern dass wir immer auch unsere Mitmenschen im Blickfeld haben mit dem, was wir haben. Und ganz besonders die Elenden oder Armen, je nachdem, was für eine Übersetzung das man hat, und ganz besonders die Ausländer. Und ich denke, es gibt einen Haufen Möglichkeiten, wie dass man das umsetzen kann. Auch wenn man nicht Bauer ist oder eben auch wenn man Schweizer ist. Vielleicht leihst du mal jemandem einfach Geld in den Briefkasten, wo du weißt, der hat nicht so viel. Oder vielleicht bist du im Restaurant am Essen und lässt irgendjemanden ein, den du gar nicht kennst, gehst einfach dem seine Rechnung zahlen. Oder was ich auch schon gehört habe von anderen Familien, das finde ich auch sehr faszinierend, die sind schon einfach in Einkaufsläden gegangen, Migros, Aldi, was auch immer, bei der Kasse hergesessen. Und wenn ein Gott es aufs Herz gelegt hat, sind sie einfach näher bei der Familie den Einkauf zahlen. Finde ich mega faszinierend. Oder du kannst natürlich auch eine Organisation vor Ort unterstützen, wo eben ärmere Leute oder Ausländer unterstützt. Und ich denke, dort müssen wir uns auch ein bisschen an der eigenen Nase nehmen. Es ist mega wichtig, dass wir arme Leute unterstützen, die weit weg sind, wie zum Beispiel mit den Weihnachtspäckchen. Das ist sehr wichtig. Aber man hat manchmal ein bisschen die Tendenz, einfach nur den Leuten im Osten oder den Armen in Afrika oder irgendwo zu helfen. Und mich fasziniert es, dass Gott mit diesem Gesetz ganz bewusst gesagt hat, hey, hilf den Armen und dem Ausländer, der vor deiner Nase ist, der in deinem Dorf lebt. Vergiss den nicht. Das war das Beispiel mit Geld, aber vielleicht sind bei dir im letzten Jahr nicht Geld gewachsen, sondern ein Haufen Plüschtierli. Und dann ist es vielleicht daran, Plüschtierli weiter zu verschenken. Oder ja, materielles und auch immaterielles. Vielleicht hat Gott dich beschenkt mit Kraft, vielleicht hat er dich beschenkt mit Intelligenz, vielleicht hat er dich beschenkt mit offenen Ohren. Das sind alles auch Möglichkeiten, wie du Gott etwas weitergeben kannst für den Arm und für den Elend. Oder vielleicht hast du sogar ein eigenes Geschäft und sagst, hey, wieso nicht? Ich stelle mal einen Ausländer an, der noch nicht so gut Deutsch kann und unterstütze den vielleicht. Oder ich stelle jemanden soziales Benachteiligtes an. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie das wir Ausländer und Arme können unterstützen können. So, ich bin jetzt bei meinem zweiten Flipchart. Zeichne da mal einen Ausländer. oder jemand Arms. Ihr müsst halt warten, bis ich wieder wegstehe, dass ihr etwas seht. Genau, denen darf man auch etwas weiter schenken. Sie haben Leute gesagt, bei mir eine Predigt, wenn man es nur hört, man wüsste gar nicht, was in diesen mysteriösen Pausen passiert, wenn ich da etwas zeichne. Vielleicht können die Leute, die die Predigt aufladen, noch ein Foto am Schluss aufladen, dass sich die, die es nur hören, etwas besser vorstellen können. Das wäre vielleicht ideal. Ich möchte dich herausfordern, dass du dir jetzt in dieser Erntedankzeit mal eine Zeit nimmst und mit Gott herhockst und Gott fragst, hey, ist es für mich dran, dass ich zusätzlich zu dem, was ich dir eh schon gebe, zusätzlich zu dem, was ich dir eh schon versprochen habe, etwas weitergebe? Und wenn ja, wie? Ganz ehrlich, ich kann auch verstehen, wenn du jetzt da innen hockst und so ein bisschen langsam einen dicken Hals bekommst und denkst, ja, die Christen, die nehmen aus wie eine Weihnachtsgans, dann machen sie noch Druck und dann machen sie einem ein schlechtes Gewissen. Und überhaupt, eigentlich ist es völlig unlogisch, wenn man die Armen ständig unterstützt, weil dann wird man am Schluss sowieso nur selber ausgenutzt. Und überhaupt, eigentlich ist ja der Staat da, der unterstützt ja die Ostländer und die Armen, die können ja dort hin, die bekommen dort etwas und mit meinen Steuern tue ich das ja auch schon unterstützen. Und wenn man den Armen immer nur gibt, dann unterstützt man letztendlich auch einfach nur ihre Armut. Und wenn du so denkst, möchte ich dir mega merci sagen, dass du so weif mitdenkst. Weil mit diesen Gedanken sprichst du eine mega wichtige Problematik an. Es ist unglaublich schwierig, zielführend zu helfen. Und es ist leider Gottes schon wirklich oft passiert, dass sich den Menschen einfach an Spendengelder bereichert haben. Oder dass wirklich einfach Missbrauch mit dem gemacht wurde, was man gegeben hat. Und das hat ganz viele Leute ein bisschen skeptisch gemacht oder auch zurückhaltend gemacht und gesagt, hey, ich gebe doch nicht einfach, wenn ich nicht weiss, für was es genau gebraucht wird. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mir auch schon passiert. Ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich wie gemerkt habe, hey, ja, ich gebe dieser Organisation schon Geld, aber nur, wenn ich haargenau weiss, dass diese 100 Franken für das Kind in diesem Kinderheim, für den pinkigen Schulrucksack gebraucht wird, den das Kind vielleicht will. Weil man eben vielleicht schon mal ein bisschen berühmt war, oder? Und dann nimmt man wie so ein bisschen eine Kontrollhaltung ein, die einem vielleicht gar nicht unbedingt zusteht. Und darum möchte ich das gerne so ein bisschen in ein Achtungsfeld. Sehe ich nicht einmal jemanden, der das so etwas versucht zu kontrollieren? Oder etwas anderes, wo ich mir ehrlich gesagt auch schon selber dabei ertappt habe, ist, dass ich wie gemerkt habe, ja, ich gebe zwar etwas, aber eigentlich geht es mir wie auch unter anderem darum, dass ich mich dabei gut fühle, weil es tut einem ja auch noch gut, wenn man etwas weitergibt. Oder vielleicht bekommt man Anerkennung für das. Boah, du investierst so viel für diese Person. Oder, oh, ja, ist eigentlich noch nützlich, kann ich dann noch gerade von der Steuererklärung abziehen. Eigentlich gebe ich das Geld nur, weil es mir dort wieder einen Vorteil bringt. Ich glaube, das ist wie so eine andere Gefahr, die passieren kann, wenn man etwas gibt. So wie ein bisschen scheinheilig. Und das sind jetzt nur so zwei mögliche Stolpersteine. Da gibt es eine ellenlange Liste, die man da anfügen kann. Und ich will mit dem einfach wie aufzeigen, ich glaube, wer ganz ehrlich in sein Herz hineinschaut, der merkt, dass es unglaublich schwierig ist, völlig selbstlos zu schenken. Und vielleicht ist es sogar für uns Menschen ganz unmöglich. Vielleicht, wenn man ganz ehrlich sich reflektiert, schwingt immer irgendwo ein bisschen etwas, eine andere Stimmung oder Motivation noch mit, die vielleicht nicht ganz so rein ist. Und dann passiert es, dass Leute das wie als Ausrede brauchen. Dass sie wie sagen, ja, also einerseits verschrecken sie wahrscheinlich ein bisschen über sich selber, weil sie wie merken, ich kann ja gar nicht so selbstlos geben, wie ich es immer gedacht habe. Und dann haben sie wirklich das Gefühl, ja, ich darf ich ja auch nicht geben. Man soll ja von Herzen geben, man soll ja selbstlos geben. Und wenn ich es nicht von Herzen geben kann, dann ist es vielleicht gescheiter, wenn ich es gar nicht gebe. Und ich glaube, da muss man wie aufpassen, dass man das nicht als Ausrede braucht. Weil, ja, es ist so, wir sind Menschen und das, was wir machen, wird wahrscheinlich immer ein Stück weit halbherzig bleiben oder nie 100% rein sein. Und auch der empfängt, wird wahrscheinlich nie 100% mit ganz reiner Haltung das können empfangen. Und trotzdem, obwohl Gott das weiss, ist es ihm wichtig, dass wir weitergehen. Und vielleicht ist ja genau das der Grund, warum Gott gesagt hat, dass man eben zusammen feiern soll. Und ein Fest daraus soll machen. Jetzt zeichne ich da mal so ein bisschen Fähnchen über die Gemeinschaft. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Gott den Juden gesagt hat, feiern zusammen und machen ein Fest daraus. Weil es uns einfacher fällt, wenn man gemeinsam geht. Wenn man sagt, hey, der andere gibt auch, ja komm, ich gebe auch. Das motiviert. Wenn man zusammen ein Päckchen macht, kann man einen Haufen Päckchen machen. Man macht nicht nur ein kleines, das man weitergibt. Und das ist für uns Menschen eine Hilfe, um überhaupt zu sagen, jawohl, ich verzichte doch auch auf etwas. Ich gebe auch etwas weiter. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass wir Schweizer nicht so gut sind, wenn es darum geht, so richtig schön zu feiern. Und wir Christen tun uns da manchmal zusätzlich noch etwas schwierig, so verglichen zu anderen Kulturen. Und ich glaube, das dürfen wir uns einfach zu Herzen nehmen. Und ich weiss nicht, vielleicht hockt ja jemand da drinnen oder ein Paar, der sagt, hey ja, warum nicht? Warum nicht nächstes Jahr aus dem Erntedank Gottesdienst mal so ein richtiges Fest machen? Uns da etwas Kreatives überlegen, wie wir weitergeben können oder so. Wenn du da drinnen hockst und dir das reizen würde, denke ich, ist die Gemeindeleitung höchstwahrscheinlich offen. Ist jetzt nicht abgesprochen mit ihnen. Aber ich nehme an, dann darfst du sicher auf die Gemeindeleitung zugehen und sagen, hey, ich würde da gerne mal etwas lancieren oder etwas ausprobieren. Könnt ihr mich da dabei unterstützen? Wir alle sind unglaublich reich beschenkt. Materiell, mit Kleidern, Nahrung, aber auch immateriell, mit Bildung und was auch immer alles. Und trotzdem gibt es ein Geschenk, das all das bei weitem in Schatten stellt. Das allergrösste Geschenk hat Gott dir gemacht, wo er selber Mensch geworden ist. Das allergrösste Geschenk hat Gott dir gemacht, jetzt seht ihr gar nicht alles, aber ihr wisst, dahinter hängt das Kreuz. Das allergrösste Geschenk hat Gott dir gemacht, wo er am Kreuz für deine und für meine Halbherzigkeit verreckt ist. Für dich mit Gott zu versöhnen. Für die ganze Welt wieder mit Gott zu versöhnen. Und hier am Kreuz hat Gott alles gegeben. Da hat er nicht nur von seinem Überfluss etwas weitergegeben. Da hat er sein Letztes gegeben. Da hat er sein Leben gegeben. Für dich. Weil es ihm so wichtig war, dass du mit ihm versöhnt bist und dass du niemals musst Angst haben, falls du jemals zu ihm umkehren willst. Und das wirklich Krasse ist, Gott hat das gern gemacht. Gott hat sich nicht halbherzig hingegeben. Ihm war es das wert. Und vielleicht ist es heute für dich das erste Mal dran, Gott nicht nur zu danken sagen für all das Materielle und Immaterielle, das du von ihm bekommen hast, sondern für sein wirklich allergrösstes Geschenk, dass er für dich gestorben ist. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist das wahrscheinlich das allergrösste Erntedankopfer, das du Gott geben kannst. Und während der Leuk jetzt dann ein paar Takte Musik noch spielt, möchte ich dich einfach einladen, mit Gott ins Gespräch zu kommen über das, was du jetzt gehört hast. Amen.